auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Was unsere Enquete-Kommission angeht, ist mir natürlich ansonsten wichtig, aber das hatten wir ja vorhin schon, dass wir weitgehend eben draus arbeiten, wie zukünftig bestimmte Dinge, das heißt eine übergriffige Politik, die sich also über Wissenschaft, follow the science, hinwegsetzt, gebändigt werden kann, beziehungsweise wie das verhindert werden kann. Und in gewisser Weise war ja die Konstruktion in Schweden so, dass das dort nicht passieren konnte. Insofern sollte man da auch sehr genau hingucken.
Herzlich willkommen, Christian Dorst. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Bauunternehmer und seit Mai 2024 Mitglied des Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja. Seit Oktober 2024 sind Sie Mitglied des Landtages in Brandenburg, ganz in der Nähe. Heute, wenn ich richtig informiert bin, wurde im Landtag über einen Antrag von SPD und BSW für die Einsetzung einer Enquete-Kommission, die sich mit der Pandemiepolitik beschäftigt, abgestimmt oder darüber diskutiert. Das soll heute auch das Thema sein, Aufarbeitung von Corona, Enquete-Kommission. Und dabei vielleicht nochmal als Hintergrund, das BSW, meinem Eindruck nach, setzt sich seit Anfang an für eine Aufarbeitung der Pandemiepolitik ein. Auf Bundesebene wissen wir sozusagen erst nach den Neuwahlen, was geschieht. Es ist jetzt noch unklar, es wird sich zeigen. Und es gab in Brandenburg bereits zwei Untersuchungsausschüsse zu dem Thema, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Trotzdem oder vielleicht nicht trotzdem, das würde ich von Ihnen erfahren, sind Sie, das BSW, der Meinung, dass es weitere Aufarbeitung braucht, trotz dieser zwei Untersuchungsausschüsse? Was ist Ihre Meinung? Warum ist es wichtig, dass der Landtag sich weiterhin mit der Pandemiepolitik beschäftigt?
Naja, es ist vielschichtig, das Problem. Ne? Also das eine ist, dass ja auf da, wo es dringend notwendig wäre, auf Bundesebene, es ja erstmal auf absehbare Zeit keine Aufarbeitung gibt. Und insofern muss man halt die Ebene nutzen, wo man Einfluss darauf hat, um dort mit den Dingen voranzukommen. Und das ist jetzt bald 5 Jahre nach Beginn der außerordentlichen Maßnahmen, das ja dann Mitte März oder später Mitte März ja dann losging, mehr als überfällig, dass man sich damit beschäftigt. Jetzt haben wir in Brandenburg den Sonderfall. Brandenburg war ja da auch Vorreiter. Ich glaube, der erste Untersuchungsausschuss wurde schon in 2020 eingesetzt. Zumindest hat die AfD den ja schon beantragt. Und der zweite endete ja dann mit Ende der vorhergehenden Legislatur. Es gab also schon zwei Untersuchungsausschüsse, die natürlich auch Aufwand betrieben haben, aber natürlich auch, sage ich mal, mit einer Phalanx an Parteien, die maßgeblich auch die Arbeit beziehungsweise dann den Abschlussbericht bestimmt haben, die zu dem Zeitpunkt, gerade was den ersten Untersuchungsausschuss anging, als auch den zweiten, da nicht mehr ganz so prägnant, da hat dann auch die CDU sich schon eingebracht und auch in Teilen die Freien Wähler. Aber gerade der erste war nicht in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Also es herrschte eben also wahrnehmbar das Bestreben vor, auf jeden Fall in keinem Fall die Maßnahmen beziehungsweise die politischen Maßnahmen irgendwie in Frage zu stellen. Mhm. Ja, jetzt standen wir vor der Frage, wie machen wir weiter? Untersuchungsausschuss ist halt eine Angelegenheit, man guckt halt zurück und geht dann schwerpunktmäßig gerade beim Untersuchungsausschuss auf Landesebene ins Klein-Klein. Wie ist denn da was? Klar, man kann auch noch ein bisschen mehr. Hat ja auch in dem letzten Untersuchungsausschuss Anhörungen gegeben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer war da? Nicht Wieler, hier der
Schade.
Der Schade. Mhm. Ja. Und vom Pai war eine Abteilungsleiterin da. Mhm. Oder kriegst dich mehr zusammen, habe ich mir nicht genau gemerkt. Da sind ja ein paar Sachen rausgekommen. Ne? Aber was können wir, also wir sehen ganz klar den eigentlichen Auftrag auf Bundesebene und auf Landesebene, und das sollte nicht nur in Brandenburg so sein, sondern es sollte auf verschiedenen Ebenen sein. Es ist dringend geboten, dass wir irgendwie mal wieder ins Gespräch kommen. Weil das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich sehe. Es gibt, ich hatte das heute auch in der Rede zu dem Einsetzungsantrag gesagt, es gibt halt sehr unterschiedliche Wahrnehmung zu dieser Pandemiezeit, beziehungsweise zu der Zeit, wo wir unter Corona-Maßnahmen lagen. Und das ist in der Mitte Dezember oder Ende Dezember von der Zeit, nee, Mitte Dezember von der Zeit veröffentlichten Infas-Umfrage hat sich das ja auch dargestellt. Ne? Mhm. Also 55% Gesamtdeutschland und im Ostdeutschland sind 60% wünschen sich eine bessere Aufarbeitung der Corona-Politik. Wenn man das aber dann nochmal, das war in der Umfrage differenziert für Gesamtdeutschland, jetzt mal auseinandernimmt, ich weiß nicht, wie sie das genau getrennt haben, in Arbeiter und Akademiker, dann waren die Zahlen schon sehr erschreckend. Ne? Also bei den Arbeitern 62% für eine bessere Aufarbeitung und nur 29% hatten daran kein Interesse, aber bei den Akademikern gerade mal 17%, die eine bessere Aufarbeitung wollen und 82% nicht. Mhm. Und da nähern wir uns schon ein bisschen dem Problem, weil es ist eben gerade, sag ich mal, die Hauptmedien, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter, ist halt auch, es ist nun mal das akademische Milieu dort überproportional vertreten und hat auch in diesem Land die Meinungsbildnerschaft. Und da ist so ein bisschen mein Gefühl, so eine, wie sagt man mal, Gatekeeper. Man dringt nicht durch. Ja, das ist, also die Informationen gehen nicht weiter, weil eben ein Interesse an Aufarbeitung nicht besteht. Ja, und dann gibt es eigentlich nur einen Weg. Nutze die Möglichkeit und die haben wir jetzt versucht zu nutzen, indem wir jetzt in der Landesregierung uns dann, das haben wir uns halt, beziehungsweise das haben wir der SPD abgekauft, dass er eben mit uns diese Enquete-Kommission beschließen.
Mhm. Darauf wollte ich auch genau kommen. Also der Antrag stammt ja von Ihnen und der SPD. Mhm. Und die SPD war ja zu Zeiten der Corona-Maßnahmen, glaube ich, mit die stärkste Partei, vielleicht die stärkste Partei im Land. Und der Ministerpräsident ist auch von der SPD.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wie läuft's ab? Wie einigt man sich auf so einen Antrag, weil da ja eventuell Interessenskonflikte bestehen? Wie war der Einigungsprozess zu sagen, das ist genau, was wir wollen?
Also, ich sag's mal so, wie war die Reihenfolge? Also, es war schon ein Interesse, dass wir das zügig auf den Weg bringen.
Mhm.
Es war auch das Anerkenntnis von Seiten der SPD im Land, dass uns das wichtig ist. Und natürlich so die ersten Entwürfe, die so hin und her geschickt wurden, die waren noch, hatten so relativ große Diskrepanzen. Und dann hat man nochmal eine größere Runde, haben dann nochmal aufgesattelt. Das eine wurde rausgestrichen, das andere wurde wieder dazugeschrieben. Aber im Grunde ist es dann, muss man nicht auf jedes Komma achten, beziehungsweise auch nicht auf jeden Satz und auf jedes Detail achten. Weil ja diese Enquete-Kommission ein bisschen anders als ein Untersuchungsausschuss ja relativ offen ist in dem, was sie dann bearbeitet. Deswegen, so wie es ja auch beim Koalitionsvertrag war, es ist dann mitunter besser, man geht grobkörnig an die Dinge ran und lässt sich eben entsprechende Spielräume dann in der Arbeit selbst.
Mhm.
So, und ich bin auch der Meinung, dass wir in den nächsten Monaten beziehungsweise auch in diesem Jahr auch deutliche Fortschritte nicht nur bei uns in Brandenburg, sondern auch in Deutschland, beziehungsweise eben auch global, gucken wir auch immer mal ein bisschen über den Teich, ne?
Mhm.
Dass dort einiges an Aufarbeitung passieren wird, was dann wiederum auch hoffentlich bei uns die Aufarbeitung beziehungsweise den Erkenntnisprozess ein bisschen vorantreibt.
Mhm. Und es in dem Umfeld, oder auch meine Zuhörer oder Zuschauer werden, glaube ich, diese Frage auch haben, es gibt immer wieder so die Lager, Enquete-Kommission bringt eh nichts, Untersuchungsausschuss wäre viel wichtiger, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, hätte man eigentlich auch, wäre es möglich gewesen, eine Befragung zu machen oder einen Volksentscheid auf Länderebene, um herauszufinden, was möchten denn die Leute aus Brandenburg? Möchten die eine Enquete-Kommission oder einen Untersuchungsausschuss? Wäre das theoretisch möglich?
Ja, da überfragt er mich jetzt ein bisschen insofern, dass ich jetzt nicht genau die Details weiß. Also was sind jetzt die Anforderungen für sowas, beziehungsweise welche? Das würde ja nicht von oben dann initiiert werden, sondern das müsste ja von unten initiiert werden.
Mhm.
Und ich glaube, da verläuft man sich ein bisschen, wenn man dieses Mittel versucht einzusetzen, weil wie will ich das bündeln, diese verschiedensten Vorstellungen, und wie will ich daraus dann irgendwo, sag ich mal, die Essenz rausholen? Was wollen Sie wirklich? Also ich meine, ich habe das ja in den letzten Jahren auf kommunaler Ebene erlebt. Komme ich nicht mit einer klaren Fragestellung um die Ecke, habe ich eine riesen Kakophonie an Antworten beziehungsweise an Wünschen, die kriege ich nicht sinnvoll gebündelt. Also es würde nach meinem Dafürhalten eher dann in der Praxis scheitern. Also dieser Ansatz, den man ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt finden kann, aber so aus praktischen Erwägungen, denke ich, ist nicht der richtige Weg.
Ich würde gern zu dem Antrag kommen, den ich mir auch durchgelesen habe, weil ich den natürlich höchst interessant finde. Ich beschäftige mich auch viel damit. Und ich würde mal gerne ein paar Stellen nur da einhaken. Da gibt es zum Beispiel, ich zitiere mal kurz, da steht, die rasante Verbreitung des Virus stellte alle Gesellschaften, insbesondere mit Blick auf ihre nationalen und regionalen Gesundheitssysteme, die Wirtschaftssysteme sowie Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen vor große Herausforderungen. Jetzt wird der kritische Leser, zu dem ich auch zähle, würde sagen, wer ist daran schuld, das Virus oder die Maßnahmen? Und jetzt könnte man sagen, das ist vielleicht kleinteilig, aber das Virus war ja nicht daran schuld, dass Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen wurden oder Schulen, sondern das haben ja Menschen entschieden in der Reaktion auf das Virus. Würden Sie sagen, das ist kleinteilig oder ist das, wird hier Verantwortung abgegeben an das Virus, was, wo aber eigentlich die Verantwortung bei Entscheidungsträgern liegt?
Das war heute genau Bestandteil meiner Rede vor dem Plenum, weil ich ja im zweiten Teil der Rede eben nochmal kurz auf den Beginn der ganzen Geschichte zurückgegangen bin. Und da war für mich eben der wesentliche Aspekt, bezugnehmend auch auf die RKI-Protokolle, wie fing das Ganze eigentlich an? Und das ja, sag ich mal, noch bis, man könnte noch sagen, Gelehrten streiten sich nach, aber so bis 10. 11. März. 11. März kam dann, glaube ich, dann hat WHO dann weltweite Pandemie ausgerufen. Ne? Und wenn man da in diese RKI-Protokolle guckt, was man ja nun kann, ne, stellt man fest, dass bis dahin das eigentlich noch ganz gut funktioniert hat oder halbwegs gut funktioniert hat. Wir hatten einen Pandemieplan, ne? Letzte Auffrischung 2017, nochmal ein bisschen novelliert. Das hatte Herr Wieler kurz vorher noch verkündet gegenüber der Presse Anfang März. Ne? Dass ja dann sozusagen dieses berühmte Wochenende, ja, weiß nicht, war 17. März oder sowas, ne, wo dann Risiko hochgesetzt wurde. Berlin hatte, glaube ich, schon am 14. März irgendwie angefangen, da alles runterzufahren. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Am 22. März begann dann sozusagen eigentlich mehr oder weniger der Lockdown. Am 25. März dann hat der Bundestag dann diverse Dinge beschlossen, Änderungen beschlossen. Und dann noch das ins Infektionsschutzgesetz eingearbeitet. Ja, und wenn man denn guckt, auf welcher Grundlage, dann war das eigentlich zu diesem Zeitpunkt das, was bis dahin Team Wissenschaft war. Das war ja Team Wissenschaft, ist ja so ein schöner Begriff immer gewesen aus dieser Zeit, wurde ja beiseite geschoben. Also das Instrument, was ja eigentlich staatliches Team Wissenschaft war, was ja sozusagen beraten sollte, beziehungsweise sagen sollte, was ist zu tun, inklusive Pandemieplan, wurde in die Tonne getreten und es wurde völlig anders gemacht. So, und da ist die Frage, und das muss eben ein Untersuchungsausschuss klären, wie konnte das passieren? Was hatte gewirkt? Weil es war ja im Endeffekt, insofern war ja auch interessant, letztes Jahr die Entscheidung hier vom Verwaltungsgericht Osnabrück, ja, die ja nun sozusagen diesen Fall ans Bundesverfassungsgericht auf Grundlage der Protokolle zurückverwiesen haben, weil ja dann sich eigentlich rausstellt, dass die Entscheidung auch, die bisher des Bundesverfassungsgerichts auf einer völlig falschen Grundlage getroffen wurden. Und das ist aber etwas, das hatte ich heute auch gesagt in der Rede, das sehe ich ganz klar auf der Bundesebene. So, und da setze ich natürlich in gewisser Weise auch die Erwartung in den neuen Bundestag. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Umfragen anguckt, bin ich da auch eigentlich sehr optimistisch, dass es also einen entsprechenden Untersuchungsausschuss im neuen Bundestag geben wird. Und auf unserer Ebene sehe ich dann eher eben den Punkt, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir in der Enquete-Kommission eben unter anderem auch ausarbeiten, was muss sich ändern, damit sowas nicht wieder passieren kann. Dass die Politik sich über Teamwissenschaft stellt und es eigentlich nicht wissenschaftsbasierte Maßnahmen sind, sondern rein politisch motivierte Maßnahmen. Mhm.
Aber in dem Fall, zum Beispiel, nehmen wir mal die Schul- und Kita-Schließung, Bildung ist Ländersache. Das heißt, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin sagen, das machen wir nicht. Auf Länderebene, auf Bundeslandebene.
Das sind die Diskussionen, die es ja auch schon in den Untersuchungsausschüssen vorher gegeben haben, hat. Aber kann man alles machen. Mhm. Bringt mich das weiter? Bringt mich das als Gesellschaft weiter? Mhm. Kriege ich die Probleme damit gelöst? Kriege ich eins dieser Probleme, die infolge dieser Maßnahmenpolitik entstanden sind, damit vom Tisch? Das ist ja immer rückwärtsgewandtes Denken und Agieren, aber wir müssen ja irgendwann auch wieder nach vorne gucken. Mhm. Was ja nicht heißt, dass wir das vergessen. Aber wir müssen ja irgendwie wieder zusammenkommen. Oder wir bleiben strikt getrennt. Mhm. Aber ich sehe das nicht als den zukünftigen Weg. In so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Mhm.
Das Offensichtlichste habe ich jetzt noch gar nicht gefragt. Wurde denn heute über den Antrag abgestimmt?
Ja.
Und wie ist es ausgegangen?
Ja, die AfD hat sich geschlossen enthalten und alle anderen haben zugestimmt. Mhm. Also inklusive CDU. Mhm.
Also er ist angenommen, der Antrag?
Er ist angenommen. Genau, die Enquete-Kommission wird eingesetzt.
Und ist schon klar, wann oder wie ist jetzt die Zeitspanne, wann beginnt da die Arbeit, was passiert als nächstes?
Da fehlt mir so ein bisschen die Erfahrung, was da so für Prozessdauern zu erwarten sind. Meine Hoffnungshaltung ist, dass man natürlich dann irgendwie vielleicht schon in der dritten Sitzungsperiode dann dieses Jahr, ich weiß gar nicht, das ist noch vor der Sommerpause in dem Fall, dass wir da zumindest dann irgendwie die Enquete-Kommission konstituieren oder wie das dann noch immer heißt. Jetzt muss ja dann erstmal die Landtagsverwaltung entsprechend das Personal aufbauen und einstellen und sich organisieren, weil das wird ja dann auch immer von der Verwaltung her begleitet. Ne? Jeder Ausschuss und so weiter, natürlich auch so eine Enquete-Kommission. Wir fangen schon an und die anderen Parteien haben ja auch schon angefangen, oder zumindest von der AfD weiß ich es, also sich entsprechend ihre Referenten zu holen. Also jede Partei kriegt also im Rahmen dieses Ausschusses dann auch noch eine Referentenstelle, die sie besetzen kann.
Jetzt gibt's noch ein paar Passagen, die ich interessant finde im Antrag. Und zwar steht hier zum Beispiel, insoweit offenbarte die Pandemie und wie wir als Gesellschaft darauf reagiert haben, einerseits die Bedeutung solidarischen Handelns und eines starken, handlungsfähigen Staates. Jetzt ist dieses Wort Pandemie gar nicht unumstritten. Und Sie haben ja auch gesagt, es soll eher nach vorne gerichtet sein als nach hinten. Es wäre die Frage, wie will sich die Enquete-Kommission, ob überhaupt, oder wie sehen Sie es, damit beschäftigen, wer hat die Befugnis, einen Notstand überhaupt auszurufen und zu deklarieren? Weil bei Corona war es ja immer extrem wichtig, Sie haben es gerade benannt, dass ein hohes Risiko da war. Das bedingt ja sozusagen, dass die Politik sagt, oh, wir haben was ganz Schlimmes, also müssen wir auch handeln. Und jetzt wäre es doch auch interessant, oder wird es Teil der Diskussion sein, herauszufinden, ab wann ist denn eigentlich jetzt, also wie messen wir, ob wir einen ganz schlimmen Notstand haben, eine gesundheitliche Krise. Wird es Teil der Debatte sein?
Nee, natürlich wird es Teil der Debatte sein, weil wenn man jetzt mal zurückgeht, dann war es ja nicht an dem. Also weil es gab ja durchaus diese etablierten Surveillance-Systeme. Mhm. So, und die haben ja gar nicht in dem Maße angeschlagen. So, also ich meine, was ist denn passiert? Also es wurde ja mit absurdesten Modellierungen gearbeitet. Also eine Sache, die ja dann auch in diesem Panikpapier da enthalten war, was da im Auftrag des Innenministeriums erarbeitet wurde. Ich glaube, am 22. März wurde das dann rumgeschickt. So, und da war ja dann gleich sozusagen die Modellierung für den Fall, dass man also jetzt so diese laxen Maßnahmen aufrechterhalten würde, wurde dann prognostiziert, dass dann bis Ende Mai 70% der Bevölkerung sich infiziert haben und 1,2 Millionen Menschen gestorben sein werden. So. Auf welcher Grundlage? Also, ich meine, jede Modellierung ist immer nur so gut wie die Annahme, die ich treffe, und wie belastbar ist die Annahme? Also, das war einfach wildes Zeug. Aber das war sozusagen, also man kann ja auch nochmal zurückgehen, da gab es ja diesen Thomas Pueo, ja, der da irgendwie Anfang März oder wann das war, am 10. März wurde es dann, glaube ich, auf Medium.com veröffentlicht. Da ja auch seine zwei Beiträge hat, also das eine, was du jetzt tun musst. Und kurz danach kam dann noch Hammer and Dance, ja, was ja dann auch gleich geadelt wurde hier, also Herr Drosten, ja, dann sprach dann von dieser wissenschaftlichen Arbeit, und es tauchte ja dann auch in diesem Panikpapier schon auf. Ne? So, aber das, wer war Thomas Coelho? Ja, was Digital Native irgendwie, ja, 37 oder 38, irgendwie Vizechef Wachstum bei einer E-Learning-Plattform, so der da auf dem Blog da sich irgendwie mal seine Gedanken gemacht hat, sehr stark durch die Bilder aus China wahrscheinlich getriggert oder was ist da los? Mhm. Und das ist sozusagen, und das Ding war ja dann innerhalb von 9 Tagen 40 Millionen Mal verteilt und das war sozusagen dann eigentlich das Finale, der Durchbruchspunkt, wo dann Team Panik übernommen hat.
Mhm. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir auf jeden Fall ein exponentielles Wachstum haben werden und hat sozusagen Saisonalität genau. und alles andere genau. nicht mehr in die Kalkulation mit aufgenommen. Mhm. Also ich denke, das wird die Leute interessieren, nämlich der Umgang, wer ruft die Pandemie aus oder den Notstand und auf welcher Datenbasis. Weil wie Sie gesagt haben, die Menschen, die jetzt die sozusagen die Surveillance-Daten angeguckt haben, haben nicht das gefunden, und es steht auch in den KI-Protokollen drinne, dass wir faktisch nicht die Erkrankung gesehen haben, die wir hätten sehen genau. müssen für genau. einen Notstand.
Also das ist ja auch, darauf ging das ja auch in der Rede. Also das, darum geht es mir ja gerade. Mhm. Ne? Wir haben ja die Instrumente gehabt, wir haben einen Pandemieplan gehabt und so weiter und so fort. Mhm. Und wir hatten ja auch die funktionierenden Instrumente, aber das wurde ja alles beiseite geschoben. Also Team Wissenschaft hat ja überhaupt nicht interessiert.
Genau, und wenn wir jetzt sagen, ja nach vorne
also,
gucken.
Also das ja staatlich installierte Team Wissenschaft, also was ja explizit dafür da war.
Ja. Und wenn ich jetzt nach vorne gucke und mir überlege, ja, ich will das aber nicht nochmal, wie war es denn möglich und was müsste geschehen, damit es nicht nochmal geht?
Ja, da müssen wir dann ein bisschen über das Thema Weisungsgebundenheit, RKI mhm. und sowas reden. Ne?
Ja, was wäre da wichtig?
Hm. Das soll die Enquete-Kommission unter anderem rausarbeiten. Mhm. Ne? Wie kann man das absichern, dass es in der Form nicht nochmal passieren kann?
Mhm. Weil, genau, wie Sie gesagt haben, das Team Wissenschaft war ja ein politisch angeordnetes Team Wissenschaft sozusagen.
Hatte ja nichts mit Team Wissenschaft ja. zu tun. Das war sozusagen, und da muss man natürlich auch die Frage stellen, aber das sind ja immer nur Mutmaßungen, mhm. wer hat da wen getrieben?
Mhm.
Ich meine, gut, was man immer beobachten konnte, war sozusagen das akademische Milieu sehr stark getriggert war. Ne? Also auch, glaube ich, große Fans waren von Herrn, also von dem, was Herr Coelho da so verfasst hat.
Mhm.
Und die haben dann wahrnehmbar, und das blieb ja dann auch die ganze Pandemiezeit und hält ja ein bisschen noch bis heute an, dann die Politik vor sich hergetrieben. Also das war ja ein schönes Wechselspiel.
Und haben deshalb auch wenig Interesse an Aufarbeitung vielleicht.
Logischerweise und zwangsläufig.
Ja. Ein wichtiger Teil des Antrages, also meines Erachtens wichtiger Teil, ist ja subjektiv, was da drin steht, ist, es geht darum, die entstandene Spaltung in der Gesellschaft zu heilen. Und das ist hier auch oft ein Thema, in den Gesprächen auch oft ein Thema, weil die Pandemiepolitik ist vielleicht vorbei. Aber es gibt auch eine Menge Leute, die vielleicht noch nicht drüber hinweg sind, was eigentlich geschehen ist. Dann gibt es wirtschaftliche Folgen, was die Kinder und Gesundheit für Kinder und Jugendliche angeht, ist nochmal ein ganz anderes Blatt. Aber jetzt geht es ja explizit um die Spaltung der Gesellschaft. Wie nehmen Sie die immer noch wahr, da wo Sie aktiv sind? Und wie soll das in der Kommission geschehen? Welche Ansätze gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, diese Spaltung zu heilen?
Naja, also das war ja ein wichtiges Element. Was, also, da war so ein bisschen so, wurden wir erstmal so angeguckt, so, warum ist denn euch das wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass Bürger angehört werden.
Mhm.
Und dass Bürger die Möglichkeit haben, eben, das ist ja generell öffentlich, ne, die Veranstaltung, Bürger die Möglichkeit haben, sozusagen ihre Perspektive auf die Zeit, beziehungsweise eben mit ihrem Problem oder mit ihren Sachverhalten oder wie sie konkret unter der Maßnahmenpolitik oder Impfung oder wie auch immer oder Berufsverbot und ähnliches gelitten haben, was es mit ihnen gemacht hat und was die Folgen waren. Weil das Problem ist, was wir auch ein bisschen sehen bei diesen Prozentverteilungen, akademisches Milieu, Arbeiter, dass ja generell diese Milieus ja immer weniger Berührungspunkte sowieso schon, vorher schon miteinander hatten. Und wenn man selbst, also ich habe das ja auch, in beiden Milieus irgendwie unterwegs ist, stellt man fest, dass sowohl das eine als auch das andere Milieu überhaupt kein Verständnis hat für die Perspektive oder die Wirklichkeit oder die Wahrnehmung von Wirklichkeit des anderen Milieus beziehungsweise deren Lebenssituation.
Mhm.
Und wir hatten so einen lustigen Fall, das ist auch innerhalb, also auch bei uns gibt's ja, ne, so unterschiedliche Wahrnehmungen. Und da war sozusagen dann ist eben jemand, der, sag ich mal, sehr viel, sag ich mal, so im akademischen Milieu da irgendwie unterwegs ist und so, und dann erzählt ein anderer eben davon, wie es ihm erging, dann mit diesen 2G-Regelungen, 3G-Regelungen, dann jeden Morgen, bevor er dann irgendwie zur Arbeit fahren, erstmal dann, bevor er in die Bahn steigen konnte, sich irgendwo an eine Teststation anstellen und diese ganzen Schikanen, oder wenn du nicht, dann flogst du aus der Bahn, ne? Und da waren so eine großen Kulleraugen. Wie, was? So, und da fängt das Problem schon an, dass also viele eigentlich mit dieser Realität, also dieser anderen Realität, also zu der überhaupt keinen Bezug hatten und vieles davon auch gar nicht wahrgenommen haben. So, und natürlich ist es aus der, was war das, der Lockdown? Das war dann Homeoffice. Viele war das sogar super. Mussten sie nicht mehr jeden Tag auf Arbeit fahren. Ne? Mhm. Bist du mal irgendwie, hast die Familie um dich, kannst du mich um den Garten kümmern und so. Und für viele war das erstmal gar nicht so dramatisch. Aber es gab eben andere, für die war es hochdramatisch. Ne? Und das ist natürlich, das haben wir selbst auch gemerkt, also ich persönlich, für mich war es relativ entspannt. Ich wohne da draußen im Grün, ne? Hab da einen See vor der Tür, große Wiese, Wald, also, ja, aber wie ging's dem in der Stadt? So, Spielplätze da abgesperrt, ne? Irgendwie, also, das war also die rosigsten Bilder dann, ne? Die können nie raus, keine Interaktion mehr. So, jetzt, der eine hat's hardcore erlebt und der andere gar nicht.
Mhm.
Beziehungsweise für den waren es eben nur geringe Einschränkungen, weil es ging ja, wir sind alle solidarisch und, ne?
Mhm.
Und Social Distancing.
Die Idee ist, dass die Enquete-Kommission einen Rahmen bietet, wo diese Welten aufeinandertreffen dürfen.
Genau.
Und wie läuft, wie lädt man einfach Bürger ein und sagt, genau, hey, kommt her, erzählt uns, wie ihr es erlebt habt?
Genau.
Mhm.
Also in Reaktion schon auf die Pressekonferenz, also letzte Woche, habe ich jetzt auch schon erste Meldungen gekriegt von Bürgern, die auch gerne da bei der Enquete-Kommission ihren Fall zum Vortrag bringen.
Mhm. Also ich würde mal annehmen, dass es großes Interesse gibt von Leuten, die sozusagen jahrelang nicht gehört wurden.
Genau.
Dass die ihre Geschichte erzählen dürfen.
Ja, das ist ja genau das. Das ist ja genau dieses Problem, was wir ja vorhin schon hatten. Ne? Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir jetzt, wenn die einen es nicht tun, müssen wir jede Gelegenheit nutzen, es auf eine offizielle, auf eine wahrnehmbare Ebene zu bringen.
Mhm.
So, das ist die Ebene, die uns jetzt zur Verfügung steht, wo wir das jetzt versuchen. Und vielleicht kriegen wir ja dann die, die bis jetzt noch sozusagen ein bisschen sich als weiterhin als Gatekeeper oder so ein bisschen in Ignoranz gerade üben. Ich weiß es noch nicht so, ich bin mir da auch nicht ganz sicher.
Mhm.
Vielleicht geben die sich ja dann auch irgendwann Ruck.
Mhm.
Also wäre die Hoffnung.
Ich bleib noch einmal kurz beim Antrag, bevor ich was anderes frage. Aber im Antrag steht zum Beispiel, bei eventuellen kommenden Pandemien Eingriffe in die Freiheitsrechte so gering wie möglich zu halten. Jetzt würde vielleicht der Kritiker sagen, der auch nach Schweden geguckt hat, warum braucht es überhaupt Eingriffe in die Freiheitsrechte? Weil die Grundrechte sind ja auch für den Krisenfall gedacht. Also so gering wie möglich ist schon wieder so eine Interpretationssache, wo jetzt vielleicht der jemand sagt, oh, ich will nie wieder eigentlich erleben, dass mir jemand eine Freiheit nimmt.
Ja.
Warum reden wir nicht darüber, dass es gar keine Eingriffe in die Freiheitsrechte braucht? Also gerade wenn man nach Schweden guckt.
Naja, das ist, wir reden ja hier immer noch über eine Enquete-Kommission, mhm, ne? Und das ist ja sozusagen ein Einsetzungsbeschluss. So, und da würde ich mich jetzt nicht unbedingt so sehr am Wording aufhängen, weil mhm, das Ergebnis steht doch am Ende. Also mhm, das ist doch der Start der eigentlichen Arbeit.
Mhm.
Und wenn sowas dann noch im Abschlussbericht steht, dann kann man die Diskussion beginnen.
Da kann man nochmal reden.
Vorher.
Genau. Okay, das heißt, das Resultat könnte auch sein, wir stehen am Anfang, das stimmt, zu sagen, die Grundgesetze sollten in dem Fall, wie wir ihn jetzt erlebt haben, jedenfalls eigentlich nicht nochmal angetastet werden. Das könnte ein Ergebnis sein, nach 3 Jahren
Enquete. Im Idealfall wäre das das Ergebnis, aber ich will natürlich auf der anderen Seite auch nie völlig ausschließen, weil eins dürfen wir nicht vergessen, die Grunddiskussion, für mich ist sie ja mehr oder weniger entschieden, zumindest was Wahrscheinlichkeiten angeht, wo kam das Ding eigentlich her?
Genau, und das wiederum kommt im Antrag nicht vor. Habe ich nicht gefunden jedenfalls.
Würde naja, Thema aber sein? Ist das unsere Ebene? Mhm. Was wollen wir damit erreichen? Ich will ja auf was anderes hinaus. Mhm. Wenn man, ich meine, mal davon abgesehen, dass ja die Diskussion überhaupt stattfindet, stellt ja schon mal nicht in Abrede, dass es diese Gain-of-Function-Forschung gibt. Mhm. So, und dass dort eben rumgespielt wird. So, das ist schon mal klar. So, und die Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise die ist für mich extrem hoch. Der Redfield hier, der von 17 bis 21 CDC-Chef war, hat sich ja da fast festgelegt, könnte man sagen. Ne? Hat ja dann eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit angegeben, dass das Ding aus dem Labor kommt. Einzig, dass er von Wuhan umgeschwenkt ist, glaube ich, auf dem Labor Kansas oder was
weiß Virginia, ich. Virginia Universität.
Okay, ja. Ja. Mhm. Und ich sehe es ähnlich. Und da ist dann dieser Punkt, solange nicht sichergestellt ist, dass dieser in meinen Augen kriminelle Irrsinn eingestellt wird, können wir nicht sicher sein. Und das nächste Mal könnte es vielleicht wirklich holzgefährlich sein. Mhm. Ausschließen kann man das nicht. Mhm. Und dann kann eventuell die Situation eintreten, das weiß ich nicht. Ne? Aber da würde ich dann sagen, da kommt es dann wirklich auf die wissenschaftliche Expertise an, dass es unter Umständen nötig wäre. Das will ich nicht mit absoluter, also mit 100% der Wahrscheinlichkeit ausschließen können. Also das ist, so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Mhm. Erlebt haben wir es noch nicht. Spanische Grippe haben wir nicht erlebt. Das ist, war lange vor unserer Zeit. Da hat es ja auch eine andere Altersgruppe sehr überproportional getroffen. Ich glaube, hätten wir eine spanische Grippe gehabt, wären vielleicht viele Maßnahmen nicht verkehrt gewesen. Ja. Aber es kommt immer drauf an, mit was, also mit was für einem Risiko sind wir konfrontiert. Ne? Mhm.
Ja, und da steckt ja auch eine Grundsatzdebatte drin, wenn die Leute merken würden, dass eine richtige große Gefahr um sie herum ist,
genau,
würden sie ja auch eigenverantwortlich nicht richtig in den Tod rennen. Also es ist ja auch eine Ansprache an den Bürger. Herr Tegnell aus Schweden hat jetzt vor ein paar Tagen mit dem Scott Atlas, der wiederum Trump beraten hat, hat ihm gesagt, ja, was war eigentlich der Unterschied in Schweden? Und dann hat er gesagt, naja, wir haben unsere Bürger nicht angesprochen wie kleine Kinder, sondern wie Erwachsene. Und da steckt ja eine Grundsatzfrage drin. Also kann ich den Leuten vermitteln, übrigens, die Infektionssterblichkeitsrate liegt nicht bei 0,14, sondern bei 1. Mhm. Es ist wirklich gefährlich, die Leute merken es auch und dann würden sie ja auch eigenverantwortlich sich anders verhalten, ohne dass man sie zwingen müsste.
Naja, das ist kein paternalistischer Ansatz. Ne? Ja. Also ein Ansatz, der auf den mündigen Bürger stellt.
Ja. Was ja schon ein Riesenthema irgendwie
aber
in den letzten Jahren
war. Aber das ist doch, wenn Sie Herrn Tegnell ansprechen, das ist doch der große Glücksfall. Das ist doch zum Beispiel auch ein Thema. Wir haben ja sozusagen eine Kontrollgruppe.
Mhm, genau.
Ne? Gerade was die erste Zeit angeht. Also beim Impfen ist es nicht ganz so. Mhm. Ne? Aber zumindest was die ersten Pandemie-Maßnahmen anging, was Lockdowns anging und sowas, Schulschließungen und all das, haben wir diesen Glücksfall, dass es in Europa mit Schweden eine Kontrollgruppe gibt.
Mhm. Ein Punkt im Antrag, da steht drin, es sollen Experten aus verschiedenen Verbänden, Fachrichtungen, Organisationen gehört werden. Und da klingen vielleicht bei manchen die Alarmglocken, nämlich nach der Auswahl der Experten. Ne? Wir haben ja erlebt, auch bei verschiedenen Urteilen vom Verfassungsgericht, das ist immer die Frage, wer berät. Also wer berät die Politik? Wenn wir jetzt haben, wenn sozusagen die Beratung so eng ist, dass einer sagt, ja, impfen ab 60 oder impfen ab 50, aber die Debatte ist gar nicht aufgemacht worden, wird sich wahrscheinlich der kritische Bürger fragen, gibt es ein Vorgehen, wie Experten ausgesucht werden? Wer darf Experten aussuchen? Wie werden die ausgewählt? Gibt es dazu schon irgendwas oder ist das erst in Bearbeitung?
Naja, also ich gehe natürlich davon aus, dass die beteiligten Parteien, wir sind ja nun mal 4 Parteien, also dass sowohl die SPD als auch die CDU, die AfD und wir natürlich schon irgendwo sagen können, wir wollen den und den Experten dazu hören.
Ja. Mhm. Und wenn ich es richtig gelesen habe, sind auch diese Anhörungen und die Debatten für jeden öffentlich zugänglich. Es wird aufgenommen und jeder kann sich angucken, was da geschieht.
Genau, so ist der Plan.
Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, wie die Bürger sich einbringen können. Sie können sich melden und sagen, hey, ich habe was mitzuteilen, was relevant ist. Für mich wäre zum Schluss noch so wichtig, Sie können natürlich nicht wissen, was rauskommt, aber mit welchem, wie sieht für Sie ein zufriedenstellender Prozess aus in dieser Enquete-Kommission? Was wünschen Sie sich, was da geschieht? Ohne dass Sie natürlich wissen können, was das Resultat ist, aber vielleicht haben Sie auch eine Vorliebe für ein Resultat, aber wann würden Sie sagen, das ist gut gelaufen? Das war eine gute Enquete-Kommission.
Da kann man das im Vorgriff schon sagen. Also was ich mir heute vorstelle.
Mhm. Oder wünschen?
Na, ich würde mir in jedem Fall wünschen, dass es gut angenommen wird, also dass sozusagen wir nicht nur mal in einem einmal in 2-Stunden-Rahmen eine Anhörung haben, wo dann vielleicht nur 3-4 Bürger, sondern dass wir wirklich ein sehr großes Spektrum an verschiedensten Perspektiven aus dieser Zeit erlebten, uns dort anhören. Und dass jene, die sozusagen eben bisher nur in ihrer eigenen Perspektive und ihrer eigenen Blase unterwegs waren, mit offenem Geist und offenen Ohren, also erstmal mit offenen Ohren, mit offenem Geist, an die Dinge rangehen und dazulernen. So, und weil das ist ja immer, wie man das ja normalerweise immer im Leben macht, jetzt so in Konfliktfällen oder so, dass man eben mal guckt, ja, okay, ich guck mal, wie könnte der andere das sehen? Ja? Mhm. So, und dann entsteht ein völlig anderes Bild und dann fange ich auch an zu reflektieren, war denn aus der Perspektive das, was ich getan habe, beziehungsweise wie ich die Dinge gesehen habe, überhaupt richtig? So, und nur durch den Abgleich dieser verschiedenen unterschiedlichen Perspektiven ergibt sich ein neues Bild. So, und wenn das gelingt, dann wäre das zumindest auf gesellschaftlicher Ebene, und das kann nicht nur, Paul Schreier hat es ja sehr schön da auf dem Parteitag in Bonn ja auch nochmal zum Ausdruck gebracht, es muss auf allen Ebenen passieren, aber man muss ja irgendwo anfangen und jede Gelegenheit dazu nutzen. So, und das Erste, was mir beigebracht wurde, als ich damals ja eigentlich auch nur so als Notwehr in diese Kommunalpolitik gegangen bin, mich da halt nach meinem Dafürhalten sehr normal verhalten habe, mir wurde dann aber gepredigt, ich sei Vorbild jetzt und solle entsprechend mein Verhalten anpassen. Das ist, was ich mir gemerkt habe, ich sei jetzt Vorbild. Und dann denke ich mir, ja Freunde, dann lasst uns Vorbild sein. Auf der Ebene.
Ja. Und Sie hatten ja, ich weiß, Sie hatten einen langen Arbeitstag hinter sich, aber ich frage zum Schluss vielleicht nochmal, vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Gibt es noch irgendwas, was der Zuschauer, die Zuhörerin bezüglich Corona-Enquete-Kommission wissen sollte, was vielleicht auch heute angesprochen wurde? Ist Ihnen noch irgendwas wichtig zu dem Thema Aufarbeitung der Pandemiepolitik?
Ja, was unsere Enquete-Kommission angeht, ist mir natürlich ansonsten wichtig, aber das hatten wir ja vorhin schon, dass wir weitgehend eben draus arbeiten, wie zukünftig bestimmte Dinge, das heißt eine übergriffige Politik, die sich also über Wissenschaft, follow the science, hinwegsetzt, gebändigt werden kann, beziehungsweise wie das verändert werden kann. Und in gewisser Weise war ja die Konstruktion in Schweden so, dass das dort nicht passieren konnte. Insofern sollte man da auch sehr genau hingucken, wie es zukünftig laufen sollte. Gut, man weiß nicht, wie es anders gelaufen wäre, weil es nicht Tegnell noch mit Leuten im Hintergrund gewesen wäre, aber diese Sicherungssysteme müssen sein. Das wäre noch so ein Ziel.
Okay.
Ach so, nee. Und ganz wichtig natürlich das Thema Amnestiegesetz. Ne? Wobei Amnestiegesetz ja eigentlich nicht so ganz richtig ist, weil es geht natürlich im größeren Rahmen auch oder eher um Rehabilitationsgesetz.
Vielleicht können Sie noch beschreiben, was damit gemeint ist?
Na, vordergründig Amnestiegesetz ist natürlich, dass eben, weiß nicht, Brandenburg hat ja, weiß nicht wie viele, 16.000 oder noch mehr Ordnungswidrigkeitsverfahren und sowas oder Strafen verhängt, dass das thematisiert wird, dass die ja mitunter eben aufgrund von Maßnahmen, die ja eigentlich nicht sinnvoll waren. So, da wird es den Streit geben, der ist vorprogrammiert, ne? Weil Amnestie und Rehabilitation sind natürlich auch juristisch völlig unterschiedliche Dinge. Und die können unter Umständen auch sehr teuer werden. Da muss man dann gucken. Das wird eine Aushandlungssache sein.
Gut, dann danke ich Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit nach so einem langen Tag genommen haben. Und eventuell hören wir uns nochmal in ein paar Jahren, um herauszufinden, was ist bei der Enquete-Kommission rausgekommen.
Würde mich freuen.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.